Werbung. Gemeinsam mit DM haben wir als erfahrene Hebammen ein einzigartiges Sortiment von 13 hochwertigen Pflegeprodukten entwickelt. Mit all unserer Expertise und Leidenschaft haben wir 4 spezielle Produkte für die Mama und 9 für das Baby kreiert, die euch in dieser besonderen Zeit vor und nach der Geburt optimal unterstützen.
Unser Ziel war es, euch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben, sowohl in der Schwangerschaft als auch in der sensiblen Zeit danach. Von der sanften Wochenbetteinlage, die euch in den ersten Wochen nach der Geburt unterstützt, bis hin zur pflegenden Hautschutzcreme für zarte Babyhaut. Jedes einzelne Produkt wurde mit Sorgfalt und Liebe entwickelt. Jedes Detail wurde bedacht, um den hohen Anforderungen von Müttern und Babys gerecht zu werden. Schaut bei eurem nächsten DM-Marktbesuch unbedingt nach unseren Hallo Hebamme-Produkten.
Wir laden euch herzlich ein, sie auszuprobieren und euch selbst von der Qualität zu überzeugen. Mit Hallo Hebamme an eurer Seite seid ihr bestens auf die Bedürfnisse eures Babys und eurer eigenen vorbereitet.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hallo Hebamme.
Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie und heute nehmen wir die letzte Folge unserer 4. Staffel auf und die ist eine ganz besondere. Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr an uns habt, was euch auf dem Herzen liegt und dachten, daraus gestalten wir unsere letzte Podcast-Folge.
Genau, und da kamen wirklich viele rein. Da dachten wir erst so, okay.
Wie wählen wir nun aus?
Wie wählen wir tatsächlich nun aus? Und wir haben wirklich das dann so gemacht. Zufallsprinzip, ne? Mit dem Finger drüber, zack, Tipp. Und die haben wir dann genommen und 10 Fragen jetzt da wirklich rausgepickt, weil ansonsten hätte das jetzt hier den Rahmen wirklich überschritten.
Nach 2 Wochen mit Schlafsack und Zelten im Tonstudio.
Genau, wir werden die gemeinsam für euch beantworten. Und wir hoffen jetzt, dass da auch vielleicht eure Frage mit dabei ist, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört. Wir drücken mal die Daumen, würde ich sagen. Es waren wirklich unglaublich viele. Verzeiht uns bitte, wenn das jetzt nicht der Fall ist.
Aber ich finde, wir haben eine schöne Auswahl getroffen.
Es war wirklich ja durch Zufallsprinzip und dann wirklich, also zweimal muss man nochmal wiederholen, weil die Fragen gleich waren.
Genau.
Aber ansonsten wirklich ist, glaube ich, jetzt eine bunte Mischung wirklich dabei. Mhm. So, und da starten wir doch direkt mal mit der allerersten Frage heute. Und zwar lautet die, warum soll man unter der Geburt zeitweise noch nicht pressen, obwohl man den Drang dazu hat? Da ist es für euch zunächst erstmal wichtig zu wissen, warum der Pressdrang unter der Geburt eigentlich entsteht. Pressdrang ist immer so ein bisschen ein blödes Wort, oder Marie?
Ja.
Ich sagen eigentlich lieber so der Drang zum Mitschieben.
Klingt irgendwie ein bisschen schöner.
Klingt irgendwie ein bisschen netter, ne? Und es sind aber einfach 2 Dinge, die da passieren müssen, dass es eben zu diesem reflektorischen Drang mitzuschieben kommt. Und zwar ist es zum einen, der Gebärmutterhals muss vollständig verstrichen sein und der Muttermund vollständig eröffnet, das heißt 10 cm eröffnet sein und der vorangehende Teil eures Kindes, das heißt entweder das Köpfchen oder der Popo, muss sich durchs Becken einmal gedreht haben. Und das klingt jetzt hier so ratzfatz runter erzählt, dauert halt einfach eine Weile, ne? Bis es überhaupt so weit kommt, dass es zu diesem Reflex kommt, mitzuschieben.
Und eigentlich setzt dann dieser Drang mitzuschieben ein, wenn der vorangehende Teil ungefähr, ja fast schon das Licht der Welt erblicke, beziehungsweise für uns als Hebammen oder Geburtspersonal zu sehen ist. Das heißt, wir sagen dann, wenn der vorangehende Teil auf Beckenbodenhöhe ist, beziehungsweise auf dem Beckenboden. Und dann sozusagen kann die Frau diesem Drang nachgeben und ganz leicht mitschieben, dass eben dann das Kind das Licht der Welt erblicken kann. Doch manchmal kann es auch dazu kommen, dass dieser Drang mitzuschieben früher eintritt. Eben nicht, wenn der vorangehende Teil auf Höhe des Beckenbodens ist und somit schon fast geboren ist, sondern schon früher. Zum Beispiel kann es daran liegen, wenn es eine Fehleinstellung gibt, beziehungsweise eine Einstellungsanomalie ist. Eine Einstellungsanomalie kann zum Beispiel ein Sternengucker sein oder als Fachbegriff eine hintere Hinterhautslage. Und da tritt der reflektorische Drang mitzuschieben eben früher ein, wenn das Kind sich gerade erst durchs Becken bewegt und der vorangehende Teil eben auf genau noch im Becken ist und eben nicht auf dem Beckenboden. Und da ist es natürlich dann oder kommt es dazu, dass wir sagen, dass man noch nicht mitschieben soll, weil es einfach zu früh ist und vielleicht, Anja, sagst du uns noch, warum es zu früh ist oder warum man da noch nicht mitschieben soll?
Ja, was man einfach ja sagen muss, gerade so dieser Endspurt, also wo man so aktiv wirklich auch mitschieben kann, das ist ja wirklich nochmal so ein richtiger Kraftakt und Marathon. Und je nachdem, wenn man da einfach zu früh damit einsetzen, zu früh damit beginnt, dann kann es einfach passieren, dass am Ende der Geburt einfach die Kraft dann ausgeht, ne? Dass die Puste ausgeht. Und das wäre natürlich absolut ungünstig. Und was natürlich auch noch ist, dass das Verletzungsrisiko einfach, ne, erhöht sein kann, ne, bei einfach einer verlängerten Phase mitzuschieben oder auch, aber auch vor allen Dingen, wenn man zu früh anfängt mitzuschieben, vielleicht wenn der Muttermund noch gar nicht vollständig eröffnet ist. Und was man auch, glaube ich, da im Blick behalten muss, es ist ja auch nicht zielführend. Das hat ja einen Grund, warum man eben sagt, erst wirklich Muttermund vollständig auf und dann soll das Kind auch wirklich die Zeit bekommen, sich von alleine durchs Becken zu drehen. Weil es ist ja nicht zielführend, wenn man einfach denkt, dann okay, jetzt gebe ich da mal mehr Druck von oben drauf, kann man sich schon vorstellen. Weil natürlich ist dann auch automatisch mehr Druck auf dem kindlichen Köpfchen. Und das beschleunigt auch nicht die Geburt, sondern macht es dem Kind eher schwer, diese natürliche Rotation einfach im Becken zu machen, ja, wie es die Geburtsmechanik vorsieht. Und ja, das ist für die Frauen, die in dieser Situation sind, eine unglaublich schwierige Situation, weil trotzdem ja dieser reflektorische Drang wirklich da ist, aber dann irgendwie das geburtshilfliche Personal sagt, nee, stopp, Moment, irgendwie, nee, noch nicht. Man versucht durch verschiedenste Positionen irgendwie den Druck zu nehmen. Und ich habe auch noch so einen ganz kleinen Tipp. Das ist immer so witzig im Kreis, weil die denken wirklich viele Frauen immer, ich will die so ein bisschen veräppeln. Das wird dir auch so gehen, Marie, wahrscheinlich, oder? Was so ein bisschen den Druck vom Beckenboden nehmen kann in dieser Situation, ist dieses berühmt-berüchtigte Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ja, diese Atmung, wo man sich einfach drauf konzentrieren kann und was eben diesen Drang mitzuschieben wirklich um einiges verbessern kann. Ganz weg kriegt man die meistens dann nicht, aber es ist doch für viele Frauen dadurch etwas, naja, angenehmer wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber doch so ein bisschen leichter.
Aber trotzdem einfach eine schwierige Situation. Absolut. Wir verstehen das auch. Es kommt ja von innen auch heraus. Ne? Man sagt ja auch, oder auch wir sagen ja auch den Frauen, dass sie auf sich hören sollen, die Position einnehmen sollen, die irgendwie gut tut. Ne? Dann sagen wir auf einmal, nee, man darf dem dann auf einmal nicht mehr nachgehen, weil...
Geh mal in die Position, weil das wäre jetzt besser.
Das und das
oder?
Und ja. Das ist. Ne? Mhm. Und das manchmal, vor allem in dieser Situation zu verstehen, ist dann manchmal nicht so einfach. Und ich glaube aber, mit dem Tipp, den du hier gerade gesagt hast, kann es vielleicht funktionieren.
Vielleicht ja auch mit dem Hintergrundwissen. Weil
mit dem Hintergrundwissen.
Gerade wenn du in der Situation bist, fragst du dich dann, hast du ja vielleicht, wenn du das noch nie gehört hast, denkst du dir, wollt ihr mich jetzt ärgern? Ja, was ist da jetzt? Aber nein, es ist tatsächlich nicht, um euch zu ärgern, sondern es hat wirklich weiterreichende Gründe, die nur euer Bestes tatsächlich wollen, auch das Beste für euer Kind in dem Moment.
Frage Nummer 1. Check. Beantwortet. Oder?
Würde ich sagen.
Hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, eigentlich nicht. Mm-mm.
Machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Verurteilen Hebammen und Ärzte mich, wenn ich nach der Geburt nicht stillen möchte? Ist, finde ich, ja so ein bisschen ein aktuelles Thema tatsächlich auch. Ne? Stillen, nicht stillen, finde ich vor allem auch auf Social Media gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, die dazu geäußert werden. Und hier kommt unsere, was heißt unsere Meinung, aber das, was wir dazu gerne sagen möchten. Denn ob eine Frau stillt oder nicht, ist schlussendlich tatsächlich ganz von ihr abhängig. Und die Entscheidung von ihr und ihrem Partner tatsächlich, weil das natürlich auch einmal besprochen werden muss, welche Wünsche gibt es, welche Ängste vielleicht stecken auch dahinter oder wie kann man sich überhaupt vorstellen, das Kind zu ernähren. Und wichtig ist es, dass sie ausreichend aber über die Vorteile des Stillens informiert wurde und tatsächlich auch diese kennt. Denn ich finde, nur wenn man informiert ist, kann man eine Entscheidung für sich selbst treffen. Und man sollte oder kann auch in dessen Rahmen über andere Wege sprechen. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel Wege, dass man, das Stillen wird ja oft mit der Brust assoziiert. Ne? Also wenn man jetzt Muttermilch dem Kind geben will, denken viele daran, okay, ich muss mein Kind an die Brust anlegen. Aber es gibt ja noch andere Wege und Möglichkeiten, das Kind zu ernähren, dass es Muttermilch bekommt, aber nicht unbedingt gestillt werden muss, eben an der Brust. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man hier eben tun kann. Das muss aber natürlich immer individuell besprochen werden. Und wir möchten euch eigentlich genau hier gerade dazu ermutigen, falls solche Gedanken aufkommen, falls ihr nicht so genau wisst, wollt ihr das nicht, dass ihr euch einfach Rat sucht bei der Hebamme oder bei einer Stillberaterin oder einem Stillberater, dass ihr es eben einmal bestrecht, was könnt ihr euch vorstellen, wie fühlt ihr euch auch wohl und welche Möglichkeiten gibt es, dass ihr eben gut informiert werdet über das Stillen, was können Vorteile sein und was kann man aber tun und wo ist euer Weg?
Und auf was muss man sich auch realistisch einstellen? Ich finde, das ist auch wichtig, schon in der Schwangerschaft einmal gehört zu haben, um wirklich eine valide Entscheidung für sich treffen zu können. Und wenn ihr euch nach diesem Gespräch und nachdem ihr wirklich für euch persönlich Vorteile, Nachteile abgewogen habt und dann sagt, nee, ich möchte nicht stillen, dann ist das okay. Und dann finde ich, muss das auch von uns akzeptiert werden.
Definitiv.
Und ja, wichtig ist einfach, dann eine gute Lösung zu finden, sowohl für die Familie, aber auch fürs Kind. Und was wir im Kreißsaal immer wieder dann doch erleben, ist, ach komm, ich probiere es doch. Obwohl eigentlich vorher ganz klar irgendwie die Entscheidung getroffen wurde, nee, ich möchte auf keinen Fall stillen. Und dann aber, nee, doch, jetzt probiere ich es. Oder auch in der Wochenbettbetreuung ist das ja was, wo du irgendwie im Vorgespräch da warst, du hast genau aufgeklärt, hast dir die Zeit genommen, hast die Familien informiert, die Frauen informiert und dann kommst du wirklich zur ersten Betreuung. Dann, du, Anja, ich habe es mir doch anders überlegt, oder? Hast du das auch ab und zu? Also ich habe das tatsächlich immer mal wieder. Und das ist natürlich dann auch irgendwie schön, wenn du merkst, okay, durch Aufklärung kannst du da auch ganz viel bewirken, wenn du realistisch über die Zeit aufklärst, über die Vorteile eben auch nochmal informierst und kannst dann doch die eine oder andere Frau und Familie eben doch nochmal in ihrem Weg nochmal anders bestärken und auch begleiten.
Total. Ich glaube auch, dass wirklich der Druck von außen oder der gesellschaftliche Druck da eine große Rolle spielt. Warum man sich erstmal vielleicht dagegen entscheidet, vielleicht hat man auch Angst, dass es nicht klappt, auch dieses Gefühl des Versagens, wenn es wirklich nicht funktioniert, aber man sich das gerne gewünscht hat.
Man hört auch viele Horrorgeschichten.
Viele Horrorgeschichten, wie weh es doch tut oder eben auch nicht. Und klar, ich meine, das wissen wir ja auch, Anja, dass das manchmal der Stillbeginn nicht der einfachste ist und dass es Zeit braucht, bis es sich etabliert hat, bis man ein Team geworden ist, ein Stillteam geworden ist. Dass das manchmal nicht einfach ist, ja, das stimmt. Aber mit einer guten Begleitung klappt das eben doch. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, ist es doch schön, dass man 1-2 Frauen dazu ermutigen kann, es zu probieren, auch wenn sie sich dann vielleicht auf dem Weg dann doch dagegen entscheiden oder fürs Teilstillen entscheiden. Es gibt ja wirklich nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ganz viel Grau dazwischen. Und deshalb ist auch alles in Ordnung. Und ganz egal, für was ihr euch entscheidet, wichtig ist es, glaube ich, ehrlich zu kommunizieren, damit eben euch gut geholfen werden kann, aber ihr damit natürlich auch zufrieden seid, weil es ist euer Leben, es ist eure Zeit, mit der ihr da zurechtkommen müsst und wenn ihr euch jetzt ein Jahr oder auch, weiß nicht, 6 Monate bis ein Jahr da durchquält und das ganz, ganz furchtbar findet, na, das
ja
soll es ja
geholfen.
Nicht sein.
Ja. Und das ist, finde ich, ist dann auch nicht unsere Aufgabe als Hebamme, das zu
Nein.
beurteilen oder verurteilen.
Genau.
Also im Gegenteil.
Richtig.
Nächste Frage. Was waren eure persönlichen Must-Haves nach der Geburt eurer Töchter?
Da mussten wir schon schmunzeln, als wir die ausgesucht haben, gell?
Mir fiel es so schwer, weil wir haben dann für uns entschieden, nee, lass mal nur wirklich das Must-Have hier im Podcast bringen. Und da war ich natürlich, da war ich so ein bisschen lost. Also wirklich, weil ich dachte so, nee, ich möchte bitte 10 sagen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir beschränken uns jetzt mal auf 1.
Und
persönliche
das,
Challenge.
Und das Gute war, wir haben uns ja dann tatsächlich für das entschieden, was wir eigentlich als erstes gesagt haben, wenn man dann natürlich anfängt, drüber nachzudenken, ne, das braucht man das auf jeden Fall. Oh nee, ohne das hätten wir es auch nicht geschafft. Nee, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Aber wir zwei haben uns dann für das entschieden, was wir als allererstes gesagt haben.
Und ich finde, es sagt so viel über uns aus.
Wir haben uns lange überlegt, ob wir es tatsächlich hier sagen, weil viele würden jetzt wahrscheinlich rechnen mit irgendwelchen Hygieneartikeln, Stilleinlagen.
Bei mir geht es in die Richtung Hygiene.
Das stimmt. Anja, was war's?
Bei mir war es tatsächlich das Trockenshampoo.
So.
Das Trockenshampoo. Wirklich, ich hatte wirklich keine Zeit, Haare zu waschen. Es ging einfach nicht. Ich bin da wirklich auch sehr penibel mit meiner Haarpflege. Das ist jetzt nicht mehr schnell unter die Dusche und Shampoo drauf. Und nein, das ist eine Prozedur. Ne? Mhm. Da bin ich wirklich sehr...
Ich weiß. Ich reise mit dir.
Deswegen. Und ich bin da sehr penibel. Und fettiges Haar, das geht so gar nicht. Auch nicht im Wochenbett. Deswegen tatsächlich war mein Must-Have das Trockenshampoo, weil da konnte ich mich irgendwie schnell mal frisch fühlen, wenn das eben doch ich die Zeit dafür nicht gefunden habe für meine Haarpflegeroutine und mein Programm und sah trotzdem einigermaßen an mich aus. Mag man jetzt oberflächlich finden, ich habe mich damit aber wohl gefühlt.
Und das ist 100% ehrlich.
Was war es bei dir, Marie?
Bei mir war es das Tablett.
Das Tablett? Was für ein Tablett?
Ich hatte, das war wie, also für die allererste Zeit Frühwochenbett war, oh, das war, nee, da musste ich mich irgendwie direkt dran erinnern. Der Schlafmangel setzt ja ein, ne, vor allem beim ersten Kind ist das ja schon eine Herausforderung, irgendwie auch von 12 Stunden Schlaf auf 2 oder sowas zu rutschen. Und dann hat mein Mann mir morgens, ich hatte so ein kleines Tablett tatsächlich, war so, ja, nennt man so, wenn man so 2 Hände nebeneinander legt, so groß ungefähr, also wirklich eher ein kleineres Tablett. Und da habe ich ein Stilltee und immer ein, man darf ja auch nicht so viel Kaffee kriegen, aber ein Espresso Macchiato bekommen.
Ist ja wie Motel.
Und dann habe ich das immer, und dann war ich ja stillen und stillen. Also die Stilldauer war bei mir zumindest von meiner Tochter relativ lang. Und dann konnte ich meinen Tee schlürfen und meinen Espresso Macchiato in mich reinschütten. Dann ging es mir schon besser, da war ich schon ein bisschen wacher. Und dieses Tablett hat mich überall hin mit begleitet. Ob dann da ein paar Snacks drauf standen. Und das war super, weil ich konnte das im Bett haben. Ich hatte das auf der Couch. Ich hatte das auf dem Boden gefühlt. Das Tablett. Im Frühwochenbett mein täglicher Begleiter und Freund.
Das finde ich ja jetzt wirklich, ja, also genial.
Ja.
Eigentlich genial.
Also nochmal vielen Dank auch hier an meinen Mann, der mich
aber
gut
wirklich
versorgt
auch eine
hat.
Geniale Idee. Ja. Also wirklich.
Also ich sag's euch, Trockenshampoo und Tablett.
Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen mit diesem Tablett. Aber du hast natürlich absolut recht, ne? Weil du gerade in der Stillposition, da bist du irgendwie auf der Couch, du bist im Bett.
Ja,
da
und
ist
wenn
es so weit
halt
weg, du kommst nicht ran häufig.
Auch wirklich länger dauern, ne? Und du jetzt halt kein Kind hast, das nach 5 bis 6 Minuten fertig ist, sondern doch mal seine halbe Stunde braucht. Boah, da ist ja richtig auf einmal ein Brand, ne? Da ist ja richtig Durst. Und nee, dann brauchst du ja schon mal einen Kaffee, um einfach ein bisschen wacher zu werden. Und deshalb war das tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist, nicht ohne mein Tablett.
Eine Frage habe ich. Wo steht dieses Tablett jetzt, Marie?
Du kennst es. Es ist dieses kleine rosane. Es ist in der Küche und immer noch im Einsatz.
Ach, das ist das berühmt-berüchtigte Wochenbett-Tablett.
Ja. Also
genial.
Ich poste es mal auf Instagram. Immer noch rege im Einsatz, am Wochenende manchmal.
Mega.
Okay. So, jetzt haben wir unsere 2 Must-Haves im Wochenbett rausgehauen. Könnt ihr jetzt mit anfangen, was ihr wollt? Keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Tipp war, aber es hat uns
gerettet.
Er war ehrlich, genau. Weiter geht's. Frage Nummer 4. Seid ihr euch auch immer einig oder streitet ihr auch mal?
Also im Großen und Ganzen finde ich es erstaunlich, dass wir uns nach all den Jahren, wo wir ja wirklich so intensiv aufeinander glucken, also ich glaube, wir verbringen mehr Zeit miteinander als mit unseren Männern. Also das meine ich jetzt mal wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder eher traurig, aber verstehen wir uns trotzdem noch richtig gut.
Ja.
Das ist ja nicht selbstverständlich. Also wenn man da so andere Geschichten mitbekommt, auch ja von anderen, die irgendwie gemeinsam in einem Projekt gestartet sind, ein Herzensprojekt gestartet haben, wie oft geht das dann auseinander, weil es Differenzen gibt? Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi.
Wir sind jetzt weiterhin auf einer Wellenlänge. Trotz Geburt eines Kindes währenddessen, muss man ja auch sagen, ne? Da verändert sich ja doch auch viel.
Ja.
Haben wir, also kann ich wirklich echt nicht anders sagen. Da bin ich auch wirklich stolz auf uns. Mhm. Und natürlich gibt es bei uns auch mal Situationen, wo wir diskutieren, wo wir Meinungen austauschen. Aber das finde ich auch schon immer bei uns beiden das Tolle eigentlich, dass wir das von Anfang an konnten.
Und ich glaube, auf eine Art und Weise, die von außen, glaube ich, manchmal etwas crazy erscheint, weil wir uns schon, glaube ich, offen und ehrlich die Meinung ins Gesicht sagen. Und wenn uns das gerade nicht passt, glaube ich, äußern wir das schon und hauen uns das so um die Ohren. Wir versuchen uns manchmal nett zu verpacken, gelingt uns manchmal nicht. Dann hauen wir es uns um die Ohren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns das gut voranbringt, weil es ist offen und ehrlich und ich weiß, was du von mir hältst oder was dich dann stört. Und dann sprechen wir drüber, dann klären wir es. Aber dann ist es auch okay.
Total. Dass ich jetzt mal so eine Einkategorisierung habe, ist es nicht so wie bei Setting Sunset. Also wenn ich das ja immer, da oute ich mich jetzt schon wieder. Trash-TV ist ja meine heimliche Leidenschaft. Ne? Wenn ich nicht runterkomme, Trash-TV.
Nee, so sind wir nicht.
Ja, aber wenn du das ja siehst, dann fragst du dich ja wirklich.
Mein Gott.
was ist das denn?
Ja. Ja?
Aber so ist es bei uns nicht. Also falls das jetzt so rüberkam. Nee, wir sagen uns die Meinung, aber auf einem anderen Niveau.
Auf einem konstruktiv-positiven Niveau. Nee, aber ich finde schon, wir können schon richtig gut konstruktiv diskutieren.
Ja,
das können wir schon.
Das können wir total.
Da sind wir schon gut drin.
Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, wenn man so viel Zeit miteinander auch verbringt und so eng miteinander arbeitet.
Am Anfang haben wir uns halt füreinander entschieden und nun für immer, Anja. Wir sind praktisch keine Ehe, wir sind eine Arbeitsehe eingegangen.
Möchtest du jetzt einen Ring mir überreichen?
Ich habe da nochmal noch was für dich vorbereitet.
Für 5 Jahre 5 Karat hätte ich gern. Du kannst jetzt auf die Knie gehen.
Also, wenn das dein Mann hört, Anja. Warte mal, wie viele Jahre seid ihr verheiratet? Das zählt. So, es wird riesig.
Das wird riesig. Ein riesiger Ring. Ihr werdet es daran erkennen, ne? Wenn mein Arm dann immer so runterhängt, der linke.
Nee, ich bin aber auch sehr froh, dass wir es tatsächlich, wir hatten ja schon einige Hürden auch zu meistern, das muss man ja schon auch sagen. Und jetzt sitze ich immer noch mit dir hier, siehste.
Ja, wir können immer noch miteinander lachen. Das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste.
Genau.
Die nächste Frage von euch, Frage 5. Wann sollte man anderen erzählen, dass man schwanger ist? Das ist eine gute Frage.
Ja.
Da muss man ja aber auch wirklich sagen, da muss jedes Paar die Entscheidung ganz individuell und für sich persönlich treffen. Also bei uns war es zum Beispiel damals so, wir haben damit unglaublich lange gewartet, das irgendjemand zu erzählen, weil wir dieses Geheimnis so lang wie möglich für uns behalten wollten. Wir wollten das einfach nicht teilen. Und es hätte ja für mich auch die Konsequenz gehabt, nicht mehr meine Nachtdienste im Kreißsaal arbeiten zu dürfen. Und ich wollte so lange wie möglich irgendwie arbeiten. Und deswegen, wir haben tatsächlich das aber auch sowohl der Familie als auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch auf der Arbeit, habe ich das erst zu dem Zeitpunkt dann erzählt, wo es ja dann akut wurde und ich dann bettlägerig wurde in meiner Schwangerschaft. Aber bis dahin hat es niemand eigentlich gewusst, weil wir das so lange wie möglich für uns behalten wollten. Wie habt ihr das damals gemacht?
Wir haben es sehr früh erzählt.
Stimmt, ich wusste das schon gleich unmittelbar. Mhm. Ja.
Ja, ich habe es dir sehr früh erzählt. Mhm. Ich glaube, ich war 6. Woche.
Mhm.
Da habe ich es dir erzählt.
Mhm.
Aber dazu muss man auch sagen, es war ja auch wirklich eine crazy Zeit. Da war ja kam die Corona-Zeit.
Stimmt.
Kurz vorm Lockdown. Man wusste ja noch nicht so, was passiert hier jetzt eigentlich gerade. Ich hatte das auf der Arbeit auch relativ früh erzählt, aber weil die Situation auch so akut war und keiner so richtig wusste, was passiert mit dem Virus, was ist das, was macht das mit uns? Und wir ja schon einige Frauen noch zu der Zeit hatten, die wir während der Geburt da begleitet haben. Und da dachte ich, oh, das kleine Würmchen in mir. Deshalb hatte ich es dann tatsächlich erzählt, ja.
Aber ich finde es so generell, wenn man nochmal überlegt, früher war das ja einfach so, da gab es ja den Spruch, gute Hoffnung sein.
Ja.
Und heute ist es häufig so, bloß nicht drüber sprechen. Ne? Es kann ja noch was passieren, ist ja alles noch nicht sicher. Hören auch viele Familien, die es wirklich frühzeitig erzählen. Und das erleben wir als Hebammen auch immer noch ultra häufig. Weil wie oft hat man das wirklich in den Anfragen? Ja, ich melde mich jetzt erst bei Ihnen, weil jetzt sind die 12 Wochen irgendwie rum. Hast du bestimmt auch, oder? Ganz regelmäßig.
Total.
Immer noch. Obwohl
total.
Man eigentlich denkt, man hat dazu schon viel Aufklärung irgendwie betrieben, aber anscheinend doch immer noch nicht genug. Und man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Kaum ist der Schwangerschaftstest positiv, beginnen unmittelbar die Zweifel, die Ängste, die Sorgen. Und natürlich kommen auch Fragen auf. Ne? Ist alles okay mit dem Kind? Hält die Schwangerschaft? Gibt es vielleicht Komplikationen? Und das aber mit sich alleine auszumachen, das finde ich so schade und auch so schwierig, weil was ja auch für euch vielleicht nochmal eine wichtige Info ist. Zum einen, der Hebammenmangel ist rar. Das heißt, wenn ihr euch wirklich erst nach diesen 12 Wochen bei uns meldet, ist die Chance sehr, sehr gering, dass wirklich noch eine Kollegin freie Kapazitäten hat. Also das ist eigentlich fast, also bei mir ist es immer so, wenn sich jemand erst nach 12 Wochen, tut mir leid, bin ich ausgebucht. Also seitdem sind wirklich Frauen, die ich schon von früheren Betreuungen kenne. Ansonsten ist da bei mir echt keine Chance. Bei dir ist das ja, glaube ich, auch genauso.
Beziehungsweise, wenn, bedeutet das sehr viel organisatorischer Aufwand zu schauen, welche Betreuungen hat man auch? Passt das in die Route tatsächlich rein oder muss man ganz woanders auch nochmal hinfahren? Der Radius hat sich bei uns ja da auch schon nochmal geändert. Und aber ja, bei mir ist es eigentlich tatsächlich genauso. Und es ist aber trotzdem schwierig, ne? Der Hebammenmangel ist rar, aber für manche ist das ja trotzdem auch der richtige Weg zu sagen, okay, wir behalten es erstmal für uns, wie ihr es ja auch getan habt.
Ja.
Ihr habt es ja auch frühzeitig nicht verraten. Die fühlen sich einfach wohl damit und sagen, okay, wir behalten es erstmal für uns, es ist unser kleines Geheimnis und dann fühlt man sich wohl damit. Und für andere mag es vielleicht der richtige Weg sein, es früher zu äußern. Aber du hast es eben auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, denn Manchmal ist es ja auch so, dass Situationen eintreffen, die vielleicht nicht so gewünscht waren oder doch ein Schwangerschaftsverlust passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Also alle Ängste und Sorgen, die du auch eben schon genannt hast. Da gibt es ja trotzdem Unterstützungsmöglichkeiten, dass man es eben nicht selbst mit sich ausmachen kann. Sei es von uns Hebammen, sei es von Frauenarzt, Frauenärztin, Familie, Freunde, denen man es vielleicht auch schon erzählt hat. Das heißt, man spinnt ja vielleicht auch ein Netz, der einen auffangen kann. Und trotzdem muss das jede Familie einfach für sich entscheiden. Ne? Es ist, glaube ich, auch sind so schwierige Situationen, die auftreten, die so belastend, so traurig sein können. Und jeder geht ja auch anders mit Trauer um. Muss man ja auch einfach sagen, ne?
Ja.
Und genau deshalb entscheidet das ganz persönlich für euch, wie es sich für euch gut anfühlt, ob ihr die Schwangerschaft schon früh mit eurem Umfeld teilt oder auch erst spät. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Und
eine Teillösung findet. Vielleicht hat der Hebamme es schon gesagt. Vielleicht
auch anderen noch nicht.
Arbeitgeber auch. Genau. Anderen noch nicht. Oder andersrum.
Bleibt ganz euch überlassen. Hört da auf euer Bauchgefühl. Frage Nummer 6.
Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Das ist eine lustige Frage auch gewesen. Anja, da darfst du gleich mehr zu erzählen. Die war nämlich, wie schwer war das schwerste Baby, dem ihr auf die Welt geholfen habt?
Da habe ich wirklich eine, ja. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, diese Situation.
Direkt an dich denken, deshalb du darfst erzählen.
Ja, das werde ich wirklich nie vergessen. Es war eine geplante Bauchgeburt, also ein Kaiserschnitt und die Familie war dann aus dem OP-Bereich zurück, wieder im Kreissaal zur Überwachung eben noch und es stand dann gegen Ende hin eben die erste Untersuchung des Kindes. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, boah, dieses Kind ist wirklich, das ist schon groß. Also, aber es war halt so eingemummelt mit der Mama im Bonding, auch in diesem Top. Und ich habe schon so beim Abnehmen, habe ich schon gedacht, boah, da brauchst du auch Muckis hier, ne? Und dann waren wir eben auf der Erstversorgungseinheit und das Kind ging auf die Waage. Und ich habe wirklich dieses Kind schon kaum, wie man es halt so nimmt, so hoch gekriegt und legt es auf die Waage. Und es hatte, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, es war über 6.100 Gramm. 6.140 oder irgendwas. Auf jeden Fall, ich sag diese Zahl und lege dieses Kind zurück und der Vater stand neben mir und sagt, na, wenn du jetzt hier so vor mir liegst, dich können wir quasi direkt einschuben. Das war wirklich, und in dem Moment dachte ich mir, dieses Kind war wirklich groß. Also es war wirklich groß.
Und Einstiegsgröße hier 74. 50, 56 kann man komplett einpacken. 62 könnte gerade so passen.
Da haben wir schon, ne, da haben wir schon gezogen. Ne? Wir hatten wirklich auch keine Kleidung für dieses Kind damals im Kreißsaal. Das war zu groß. Wir mussten von der Kinderklinik. Das war wirklich, alles hat geschnürt und es war wirklich zu eng. Und dann habe ich aber tatsächlich noch eine Geschichte. Das war eine vaginale Geburtsbegleitung. Und dieses Kind hatte auch, ich krieg's auch nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, aber das hatte 5.900 Paar Zerquetschte. War vorher nicht bekannt, dass es tatsächlich so schwer ist. Also schon, ich habe schon gedacht, das ist schon auch groß. Aber hat alles wunderbar funktioniert. Und diese Frau hatte minimalste Geburtsverletzung. Da ziehe ich ja meinen Hut. Mhm. Das ist ja wirklich was, wo du manchmal denkst, Wahnsinn, Wahnsinn. Hätte man das wahrscheinlich so genau ausgemessen und hätte die Zahl vorher in den Raum gestellt. Oder hätte ich gesagt, nee. So ging das aber. Hat alles gepasst, war eine große Frau, hat einfach funktioniert. Ne? Also das ist wirklich ein Wunder der Natur manchmal. Aber es sind so zwei, die Geschichten sind mir wirklich so im Kopf geblieben. Also die werden wahrscheinlich auch schwierig zu toppen sein.
Nee, da kann ich auch nicht mitshoppen, deshalb lasse ich dich da auch erzählen und packe meine Grammzahlen hier auch nicht aus. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast.
Gehen wir zur nächsten Frage. Wie bekommt man das Jod nach der Bauchgeburt am besten von der Haut weg? Und das ist eine gute Frage.
Das ist auch eine gute Frage und hier muss man etwas vorsichtig und auch geduldig sein. Nochmal vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das Jod, mit dem der Bauch und somit die Haut bei einer Bauchgeburt abgewaschen wird, dient der Desinfektion. Das heißt, die Frau wird ja eben für die Bauchgeburt vorbereitet. Dann kommen ein paar Tupfer mit eben der Lösung und da wird der Bauch eben großflächig mit abgewaschen. Und das färbt halt eben diese Haut etwas orange. Aber das ist überhaupt nicht schlimm und verschwindet auch mit einiger Zeit. Doch einige stören sich halt ein bisschen daran, wenn die Haut so orange verfärbt bleibt.
Es ist ja auch super nervig, weil tatsächlich, wenn du ein weißes Bettlaken zum Beispiel hast oder ein weißes T-Shirt, so ein bisschen färbt das ja schon immer rein.
Total. Und färbt eben auch ab, ne?
Ja, auch aufs Kind, wenn es einen weißen Strahmen hat. Wenn du da so wirklich, ne?
Wo kommt denn diese orangene Farbe her?
Ja, oder die Handtücher, die sind schon immer, das färbt schon ab. Das ist einfach nervig. Was ihr da aber wissen müsst, ihr solltet nach der Bauchgeburt nicht unmittelbar da wirklich jetzt gerade in den Nahtbereich schon unmittelbar mit Seife ran. Ne? Gerade wenn die noch nicht gut verheilt ist, sollte wirklich nur klares Wasser in diesen Bereich kommen. Wenn das so ein bisschen mit drüber fließt, okay, aber ihr solltet da jetzt nicht anfangen mit der Wurzelbürste und einer aggressiven Seife da irgendwie zu schrubben. Vor allem, das tut ja auch vielen Frauen weh. Also das ist
ja, genau. Ist ja eh nochmal ein sehr empfindlicher Bereich. Doch kurzer Einwand noch hier. Viele sagen ja dann, wenn wir diesen Tipp oder das hier noch mit auf den Weg geben, jetzt da nicht groß mit Seife rumzuwursteln, es ist nicht schlimm, wenn das Shampoo oder ähnliches drüber läuft. Ihr könnt ganz normal eure Haare waschen, wenn dann sozusagen die Seife über den Bauch und eben auch die Naht läuft. Das ist nicht schlimm, das passiert auf jeden Fall. Ihr sollt halt nur nicht akut sozusagen lokal dort eben mit der Seife rumwaschen. Deshalb klares Wasser, macht das ab und vielleicht verwendet ihr, wie Anja auch gerade schon so ein bisschen angeteasert hat, erstmal ein dunkleres Handtuch, damit diese orangene Farbe, wenn ihr die eben wegwischt, weil oftmals kriegt man die auch da gar nicht mehr so gut raus. Ne? Da muss man schon richtig heiß auswaschen.
Ja, und dann gehen die ein.
Also es ist tatsächlich da nicht so einfach. Wie bekommt man es gut runter? Es braucht ein bisschen Zeit und Geduld und mit jedem Waschgang wird es mit jeder Dusche wird es tatsächlich besser. Manchmal kann es helfen, man hat ja so Hautdesinfektions, zum Beispiel, wenn man nochmal kleinere Stellen hat, kann man die einsprühen, damit geht es manchmal relativ gut weg.
Das stimmt.
Oder ihr probiert es mal mit einem Öl.
Wer hat denn Zeit zum Haarewaschen im Wochenbett, Marie?
Ja, was du nicht, gesagt, sagst ja Trockenshampoo.
Genau. Hä? Möchtest du jetzt gerade mein Must-Have im Wochenbett hier?
Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr euren kompletten Bauch bitte mit Desinfektionszeug einsprühen solltet. Es kann für kleinere Stellen helfen. Und sonst probiert es mal tatsächlich mit einem Öl und dann eben einem Tuch. Dann könnt ihr es ein bisschen abwischen. Aber da bitte auch im Narbenbereich nicht verwenden, wenn tatsächlich nur darüber. Und dass eben das tatsächlich jetzt die Narbe nicht berührt, dass sie eben gut abheilen kann. Frage Nummer 8. Wenn man einen weiten Weg zur Klinik hat, dort vorher anrufen, ob überhaupt Platz ist?
Das ist echt schwierig zu beantworten, weil das ja wirklich von Region zu Region so unterschiedlich ist. In manchen Regionen kann das nicht nur ein guter Tipp sein, da ist das sogar verpflichtend. Ja, da muss man sich ja sogar bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche einfach schon entschieden haben.
Und anmelden.
Weil ansonsten hat man gar keine Chance, da überhaupt zur Geburt zu kommen. Ja, gerade auch in der aktuellen Situation, wo es ja immer mal wieder die Situation gibt, dass sich Kreißsäle abmelden aufgrund von Personalmangel, kann schon sinnvoll sein, dass man da einfach vielleicht kurz mal vorher anruft und sagt, hey, pass mal auf, ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Ich finde es auch bei uns ist ja nicht verpflichtend. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde es bei uns immer aber ganz nett, weil man kann einfach schon gewisse Dinge vorbereiten. Man kann zum Beispiel schon, wenn die Akte schon angelegt wurde in der Schwangerschaft, ein Geburtsplanungsgespräch war, schon mal sich reinlesen, kann schon mal einen kurzen Überblick sich verschaffen. Wenn man dann wirklich auch, wenn die Frau kommt, klingelt, weiß man mal schon, ach, hallo, und hat so ein bisschen schon einen Überblick und ist nicht so ganz unbedarft. Das finde ich immer irgendwie auch ganz nett als Hebamme. Wie gesagt, aber da informiert euch am besten in eurer Region, bei eurer gewünschten Geburtsklinik, wie das auch gewünscht ist. Und letztendlich gilt auch immer, wer würde das denn ankreiden, wenn man da jetzt vielleicht anruft. Weißt du, was ich meine? Da nervt man ja niemanden, ganz im Gegenteil. Also wenn ihr euch damit wohlfühlt, wunderbar. Wenn ihr es vergessen habt, dann
genauso gut.
Also, genauso gut sei. Denn es ist halt Voraussetzung, dass ihr euch meldet. Also das muss halt einmal abgeklärt sein. Aber ansonsten, glaube ich, macht man sich da auch mehr Gedanken als Außenstehender, als was jetzt dann wirklich da ein Problem ist.
Ja, weil es ja auch so aufregend ist. Ne? Klar. Jetzt geht's los, meldet man sich jetzt kurz an oder nicht, ruft kurz an. Schaut, wie die Situation ist. Manchmal ist ja vielleicht auch die Geburt schon so weit fortgeschritten oder die Wehentätigkeit so stark, dass man jetzt sagt, nee, wir fahren da jetzt einfach hin, weil das Kind dann doch schneller das Licht der Welt erblickt. Also am besten einmal im Geburtsplanungsgespräch ansprechen, was das richtige Vorgehen für die Klinik ist, und dann wisst ihr ja den genauen Fahrplan. Genau. Frage Nummer 9. Würdest du nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit gehen? Anja?
Ich unbedingt. Ich würde das jederzeit wieder machen. Du?
Ich auch. Ich finde es eine tolle Ergänzung zu dem Angestelltensein in der Klinik, aber auch die Freiberuflichkeit. Oh, ich finde, es ergänzt so unseren Beruf. Es macht ihn so vollständig, ne? Die Begleitung in der Schwangerschaft, im Wochenbett, Kurse anzubieten. Also es bietet einfach nochmal so viele Möglichkeiten. Und ich finde die Flexibilität, die man dadurch auch hat, irgendwie super. Dass man sich die Termine so einteilen kann, wie es vielleicht gut passt in die jeweiligen Lebensphasen. Die natürlich immer abgesprochen mit den Familien, aber ich finde das eine tolle Sache.
Ich finde das auch toll. Letztendlich muss man aber auch sagen, wir haben ja wirklich bei uns den Luxus auch, dass unser Arbeitgeber das auch so unkompliziert eigentlich mitmacht.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Weil
schon.
Wir, also nicht jeder hat die Möglichkeit, ne, das wirklich sich, haben wir uns ja schon so ein bisschen auch die Lorbeeren rausgepickt, muss man ja schon sagen. Ne? Wir sind angestellt für die Geburtshilfe, das heißt, die hohen Haftpflichtversicherungen entfallen für uns, ne, die sonst in der Freiberuflichkeit auf uns zukäme. Wir können halt nicht das komplette Paket anbieten, ne? Für
eine
Schwangerschaft,
Familie.
Geburt, Wochenbett für eine Familie. Das ist natürlich wiederum, das heißt, wenn du komplett den Schritt in die Freiberuflichkeit gehen würdest. Aber das würde in der aktuellen Lebenssituation einfach auch nicht gut passen.
Ich glaube, so fühlen wir uns gerade ganz wohl, wie wir es sind. Und das ist ja auch immer, finde ich, Wahnsinn an diesem Hebammenberuf, wie vielfältig der ja ist, ne? Wie kann man, also auch wie man selbstständig arbeitet. Da gibt's ja, wie du gerade auch ja schon gesagt hast, so viele verschiedene Möglichkeiten, komplett freiberuflich zu arbeiten, mit Geburtshilfe, ohne Geburtshilfe. Also welche Kurse, Wochen mit Betreuung, Schwangerschaftsbetreuung, ja, nein. Also da gibt's ja so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, so wie wir es gerade leben in unserem Leben, fühlen wir uns wohl mit, ne?
Total. Würde ich immer wieder so machen.
Super.
Fühlt sich für mich gut an. Okay, weiter geht's mit Frage 10. Wie kann ein Laie bei der Geburt erste Hilfe leisten im öffentlichen Raum? Ja, das ist eine Situation, da möchte man ja als Nicht-Hebamme eigentlich nicht dazukommen, ne?
Aber als Hebamme schon. So ein kleiner Traum, irgendwo mal spontan dazu zu stoßen.
Ist hier eine Hebamme anwesend?
Und meistens gehen diese Geburten ja auch relativ rasch, weil sonst wäre die Frau ja auch nicht in der, oder die Familie, je nachdem, in der Situation. Wünscht man sich ja jetzt trotzdem nicht, weil das eine sehr überfordernde Situation für die Familie, für die Frau ist. Aber so als Hebamme. Schon cool. Stell dir vor, du sitzt im Restaurant oder im Zug. Wir müssen den Zug kurz anhalten. Da war doch letzt auch eine Schlagzeile. Doch, ich überlege gerade, wo. Wir mussten den Zug, hatte 90 Minuten Verspätung.
Wegen der Geburt?
Ein Kind geboren wurde. Ein Junge.
Was ist denn dann echt der Geburtsort? Da, wo der gerade steht?
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Oder wo die Plazenta dann zur Welt kommt. Tatsächlich. Wenn die Frau dann in die Klinik. Wo der
Plazenta.
Das ist ja super spannend. Auch wenn jetzt, also im Flieger, das hofft man ja jetzt ja immer nicht. Aber was ist denn eigentlich der Geburtsort im Flieger?
Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Je nachdem, ob es Landrecht, da gibt es auch Landrecht, Flugrecht.
Spannend.
Luftrecht, ich weiß es auch nicht. Also falls ein Jurist hier mal. Nee, ist das eine juristische.
Das ist eine juristische Freistelle, oder? Würde ich sagen, ja.
Seinen Anwalt fragen. Nee. Aber was kann man jetzt tun, wenn man als Nicht-Geburtshelfer, Helferin, Hebamme in diese Situation gerät? Kann ja trotzdem passieren.
Ja, klar.
Zug oder ähnliches. Szenario, wir haben uns ein kleines Szenario ausgedacht. Die Frau schafft es tatsächlich nicht mehr in den Kreissaal. Die Geburt ist vorangeschritten und sie sitzt tatsächlich jetzt im Zug oder in einem Restaurant. Sturzgeburt kann passieren. Was macht man als erstes? Ich glaube, als allererstes ruft ihr einen Notarzt, beziehungsweise sagt auch am Telefon mit Kinderarzt, weil es wird ein Baby geboren, und einen Krankenwagen. Wichtig, diese zwei Dinge zu suchen. Nicht nur einen Krankenwagen rufen, sondern tatsächlich auch einen Notarzt, Notärztin. Und auch bitte erwähnen, dass es eine Geburt ist und somit vielleicht auch ein Kinderarzt, Kinderärztin mit anwesend sein sollte, dass alle dann gut versorgt werden können.
Jetzt hast du wahrscheinlich einige überrascht, weil im Film und Fernsehen sieht man immer, dass dann alle sofort losrennen.
Tücher!
Heißes Wasser und Tücher holen. Ist das dann jetzt der nächste Schritt, Marie?
Das ist der nächste Schritt. Ruft einfach ganz laut, ich brauche heißes Wasser, ich brauche Tücher. Und dann denkt jeder...
Den Satz würde ich gerne im Kreis haben, aber
kann ich den gerne bitte bringen? Ja, wenn wir zusammen Dienst haben.
Oh, mach, darf ich da
dann
rufen?
Machst du die Tür auf und sagst, Marie, ich brauche heißes Wasser und Tücher.
Warum eigentlich?
Ich meine, Bridgerton hat wieder angefangen, die neue Staffel.
Bridgerton, ich bin schon total drin. Ich hoffe, du auch.
Die ersten 20 Minuten habe ich geschafft.
Ja. Also, das ist tatsächlich... Ja, das ist nice to have. Das ist jetzt aber nicht das Must-have für die Geburt. Nee. Damit räumen wir jetzt hier, glaube ich, an der Stelle mal auf. Wichtig ist, dass ihr bei der Frau bleibt und ihr einfach gut zusprecht. Ne? Dass ihr einfach versucht, mit ihr gemeinsam zu atmen, Ruhe zu bewahren, der Fels in der Brandung zu sein, egal wie schwer das in der Situation natürlich fällt. Also
da die Ruhe zu bewahren. Mhm. Also für uns ja auch immer noch eine schöne, emotionale, aber auch ja euphorische Situation. Ne? Aufregend ja auch immer wieder bei einer Geburt dabei zu sein. Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn man in so einer Situation ist als Laie, wie man da die Ruhe bewahren soll, aber versucht euch wirklich zu beruhigen. Atmet, das ist ja auch immer gut, ne? Selbst mitzuatmen bringt einen ja auch zur Ruhe, ne? In den atmenden Fluss zu kommen, tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder auszuatmen und genau.
Man ist wahrscheinlich auch noch ganz nett, wenn man irgendwie versucht, die Situation so ein bisschen abzuschirmen.
Ja.
Könnte ich mir jetzt auch noch gut vorstellen, gerade im Zug, ne? Wenn man vielleicht irgendwie dann
raus!
Das Abteil vielleicht räumt, ja. Restaurant nimmt man dann natürlich Tischdecken und ähnliches und vielleicht ein bisschen.
So zwei, drei, die sich dann so rumstellen, weißt du, und das Tuch vielleicht hochhalten. Nee, aber wirklich tatsächlich die Frau aus der Situation rauszuholen, beziehungsweise ihr so gut es geht eben eine Privatsphäre zu gewährleisten. Und in den meisten Fällen, muss man ja auch sagen, sind das ja die Geburten, die wirklich zügig laufen. Mhm. Das heißt, das Kind wird eigentlich dann relativ schnell das Licht der Welt erblicken, im besten Falle. Und dann ist es natürlich auch gut, das Kind aufzufangen. Also egal, ist es ja vielleicht je nachdem, in welcher Position die Frau sich natürlich auch befindet, dass man eben schaut, dass das Kind nicht auf den Boden fällt, sich irgendwo anstößt, irgendwo mit dem Kopf gegen fällt, sondern dass man schützend einfach die Hände da hat und das Kind eben einfach nur auffängt. Gut, ist wichtig auch hier nochmal zu wissen, die sind relativ glitschig. Also habt da vielleicht doch ein Tuch parat, ein Pullover, ein T-Shirt, eine Jacke, wo ihr das Kind wirklich direkt mit auffangen könnt und tatsächlich auch einhüllen könnt. Da kommen wir nämlich dann auch schon zum nächsten Punkt, die Wärme. Die Kleinen kommen ja aus 36, 37 Grad warmen Wasser und deshalb ist es wichtig, sie gut einzumuckeln. Am besten ist es natürlich, das Kind auf den Bauch, Brust der Mutter zu legen. Je nachdem, wie lang die Nabelschnur ist, liegt es ein Stück weiter unten auf dem Bauch oder doch tatsächlich, wenn sie länger ist, relativ oben auf dem Bauch, weil die Baba durch ihre Haut natürlich gut wärmt. Und dann legt ihr einfach alles drüber, was ihr habt. Zieht euren Pullover aus, legt es da drüber. Habt ihr ein T-Shirt an? Habt ihr eine Jacke dabei? Habt ihr eine Decke dabei? Gibt es Decken im Umkreis, je nachdem, wo ihr euch befindet, dass eben das Kind gut warm gehalten wird und nicht auskühlt.
Und wichtig ist da auch immer noch zu gucken, dass ihr natürlich die Atemwege gut frei haltet, ne? Dass ihr nicht alles aufs Kind drauf legt, sondern guckt, dass Mund und Nase frei sind. Und wenn ihr das Gefühl habt, es gibt so ein bisschen Probleme mit der Anpassung, mit der Atmung, einfach so ein bisschen eine Stimulation zu machen. Da kann man zum Beispiel über den Rücken streichen, man kann die Fußsohlen so ein bisschen stimulieren mit so ein bisschen leichten Druck und drüber streichen. Ja, da gibt's so ein paar Möglichkeiten einfach. Und ansonsten aber die große Frage Abnahme. Du hast gerade schon gesagt, Nabelschnur, das braucht ihr nicht machen. Also ihr müsst da nicht gucken, dass ihr irgendwie was findet, wo ihr dann die Nabelschnur durchtrennt. Da könnt ihr wirklich warten, bis dann medizinische Versorgung vor Ort eintrifft, die euch dann dabei hilft. Die Kinder müssen theoretisch ja gar nicht abgenabelt werden. Es gibt ja Kinder, die bleiben
mit dem Mutterkuchen
verbunden, bis die Nabelschnur abgefallen ist. Also von daher brauchte ich wirklich gar keine Gedanken drüber machen.
Und bis dahin ist ja dann auch hoffentlich der Notarzt, die Notärztin und der Krankenwagen eingetroffen.
Genau.
Die brauchen ja in den meisten Fällen nicht so lang.
Ein wichtiger Hinweis noch, Selbstschutz gilt auch wie bei der Ersten Hilfe, genauso bei einer überraschenden Geburt, die ihr begleitet. Das heißt, guckt, dass ihr Handschuhe anzieht. Nehmt euch den Moment, dass ihr euch auch selber schützt.
Wenn es welche gibt.
Im Zug gäbe es die auf jeden Fall.
Ist das so?
Na klar, Erstversorgungs. Da gibt es doch bestimmt auch Defis.
Naja, stimmt.
Naja, also, wenn das möglich ist natürlich. Aber das ist schon auch immer noch eine wichtige Sache, ne? Weil,
auf jeden Fall.
Naja, man ist so kopflos manchmal dann und legt dann einfach los und will ja auch helfen. Aber
oder holt Hilfe. wenn ihr selbst denkt, oh nee, das will ich hier gerade nicht, das kann ich nicht, dass ihr vielleicht andere Personen mit involviert, die euch in dieser Situation natürlich auch helfen können. Und am wichtigsten wirklich einfach Hilfe zu rufen und Hilfe zu holen.
Sehr hilfreich sicherlich auch eine Frau, die schon Kinder geboren hat in so einer Situation.
Ja, vielleicht.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich da, wenn man sagt, nee, selber, ich kann das jetzt hier nicht, das überfordert mich gerade
total. Oder ich kann kein Blut sehen.
Ja, genau, ist hier jemand, der schon Kinder geboren hat.
Das hatten wir noch gar nicht am Schirm.
Ja.
Das stimmt, das ist ein guter Ruf.
War vorher auch Geburtshelferin, mussten Kinder geboren haben. Ja. Ja, tatsächlich war das die letzte Frage von der heutigen Podcast-Folge.
Ging heute total schnell, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, aber heute mal so ein anderes. Wir sind heute mal frei los hier geprescht.
Haben einfach mal erzählt.
Ja.
Kein klassisches Format, wie ihr es von uns kennt, aber wir dachten als Abschlussfolge vielleicht mal ganz schön. Und somit sind wir jetzt tatsächlich auch fertig mit der letzten Folge der 4. Staffel. Schön, dass ihr alle wieder hier mit dabei wart und unseren Stimmen gelauscht habt von Anja und mir. Und wir hoffen, dass wir mit der Community-Folge einen tollen Abschluss finden konnten und vielleicht ja auch eine Frage von euch mit dabei war, die wir heute beantwortet haben.
Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wie geht's denn jetzt weiter? Das wissen wir aktuell selber tatsächlich noch nicht so genau. Was wir wissen ist, dass der Podcast uns unglaublich viel Spaß und Freude macht, dass wir dieses Format hier sehr mögen. Ja, deswegen
seid gespannt.
Ja, deswegen aber an der Stelle auch wirklich noch ein letztes Mal. Und das ist uns wirklich wichtig. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns bitte, bitte, bitte eine Bewertung da. Wir freuen uns da nicht nur drüber, sondern ihr könnt uns damit wirklich auch aktiv unterstützen. Und das ist wirklich wichtig.
Und außerdem ist es schön, wenn ihr ihn über eure Podcast-Plattform beziehungsweise hier vielleicht noch kommentiert oder uns ein Like da lasst. Wir freuen uns wirklich auch sehr, mit euch hier in den Austausch zu kommen und zu erfahren, was es vielleicht noch für Themen gibt, die euch interessieren oder wie euch eben diese Folgen gefallen haben. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback von euch. Und
wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert einfach diesen Podcast, damit ihr den Start einer eventuellen Staffel 5 nicht verpasst.
Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit und bis dahin alles Gute für euch und eure Familien.
Eure Anja
und Marie.